Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Dann schlagt mit mir auf Offenbarung 2. Die Verse 18 bis 29 sind unser Text. Wir befinden uns bei dem schönen Thema der Sendschreiben. Sieben Gemeinden werden von Jesus angeschrieben in einem Brief, den Johannes, der Apostel Johannes, an die Gemeinden schreiben soll, verfassen soll. Und in dieser Karte, die bewegt uns jetzt schon seit einigen Wochen, sehen wir hier links unten die Insel Patmos. Und dort sitzt der Johannes und er soll von dort aus einen Brief senden und an diese Gemeinden schreiben. Und wir haben schon öfter festgestellt, wie diese Reihenfolge ist. Die hat etwas mit dem Botendienst zu tun. Ein Postbote hätte die Briefe auch in folgender Reihenfolge abgegeben. Und zwar ist die erste Gemeinde Ephesus, so finden wir es auch in der Bibel im zweiten Kapitel. Das ist die erste Gemeinde, die adressiert ist. Danach geht der Brief weiter nach Smyrna. Dann geht es weiter nach oben Pergamon. Und unsere heutige Station ist Thyatira. Thyatira ist die Gemeinde, die heute dran ist, die vierte Gemeinde. Und dann geht das so weiter. Und diesen Rundgang, wenn man den historisch nachvollziehen möchte, das wäre der natürliche Weg eines Postboten, wie er diese Briefe verteilen würde. Und diese Gemeinden haben das gesamte Schreiben bekommen, also das gesamte Werk Offenbarung. Und im zweiten und dritten Kapitel haben wir diese speziellen Briefe für die jeweiligen Gemeinden. Und wir befinden jetzt uns in der Stadt Thyatira. Wer weiß, wo diese Stadt nochmal vorkommt im Neuen Testament? So, wo sind die Cracks unter uns? Es gibt tatsächlich eine Situation, wo man diesen Namen schon mal gehört hat, diesen Stadtnamen. Ich gebe euch einen Tipp. Die erste Christin auf europäischem Boden ist aus dieser Stadt oder ist dort geboren. Aha, ganz genau. Lydia. Wer kennt Lydia, die Purpurkrämerin? Ganz genau. Die ist aus dieser Stadt, war, als sie zum Glauben gekommen ist, natürlich nicht dort, weil das hier Asien ist und nicht Europa. Aber sie war auf europäischem Boden die erste, die das Evangelium angenommen hat und zum Glauben an Jesus gekommen ist. In Apostelgeschichte 16 könnt ihr das nachlesen. Aber das ist nicht unser heutiges Thema. Unser Thema ist Offenbarung 2 ab Vers 18. Und diesen Text werden wir jetzt lesen. Wer hat Freude zu lesen? Das ist das Schreiben an die Gemeinde in Thyatira oder Thyatira. Und wir haben in den vergangenen Einheiten uns immer angeschaut, was sagt Jesus ganz zu Beginn. Und das ist nicht die Situation der Gemeinde, sondern immer eine Selbstbeschreibung. Ich hatte vorne im Eingangsgebet, hatte ich über Jesus vorgelesen aus dem ersten Kapitel, was Johannes sieht, wie er ihn sieht, wie Jesus sich darstellt. Und es ist eine seltsame Erscheinung. Und bei jeder Gemeinde gibt es immer eine Facette, die Johannes nimmt oder die Jesus selber nimmt und dieser Gemeinde vorlegt, das bin ich und das ist jetzt wichtig für deine Gemeindesituation. Und hier lesen wir in Vers 18, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Augen wie eine Feuerflamme, Füße gleich glänzendem Erz und er beginnt es mit dem Wort Sohn Gottes. Wir haben ja jetzt diesen Brief gelesen. Was denkt ihr, was diese Eigenschaft, die Jesus über sich selber beschreibt, über seine Augen, über seine Füße, seine Identität, was steckt da drin, was für die Gemeinde wichtig sein kann? Wir sammeln einfach mal ein bisschen, was uns einfällt, wenn wir diese Eigenschaften hören und werden dann miteinander prüfen, ob wir im Verlauf des Briefes diese Eigenschaften irgendwie anwenden können, warum diese Selbstoffenbarung von Jesus wichtig ist in der Situation der Gemeinde in Thyatira. Thyatira, so. Jesus verwendet ja die Beschreibung, die ganz zu Anfang von Johannes betrachtet wird. Und in Kapitel 1, Vers 15 wird die Erscheinung so beschrieben, und seine Füße gleichen glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Feuer und Ofen und dann noch die Begrifflichkeit des Sohnes Gottes kann, ich weiß nicht, ob Jesus das im Sinn hatte, aber kann uns auch an Daniels Freunde erinnern. In Daniel 3, Vers 24 bis 25, schaut mal, was dort steht. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiss, König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Ganz interessant, dass es zumindest von den Vokabeln eine Ähnlichkeit gibt. Hier ist ein Feuerofen, hier sind Menschen in Bedrängnis, sie sind aber treu geblieben und Jesus stellt sich zu ihnen und zeigt auch damit, das Reich Gottes kann man nicht kaputt machen, sondern ich bin beständig und auch mein Volk bleibt beständig und dem kann nicht der Gar ausgemacht werden. Im Buch Daniel ist die Geschichte Israels nicht zu Ende, sondern es wird weitergehen. Und wenn man hier diese Erscheinung sieht oder diese Beschreibung, dies sagt der Sohn Gottes und dann Augen wie Feuerflammen und dann diese Füße gleich glänzend im Erz, die im Feuerofen stehen, könnte man meinen, vielleicht gibt es hier Dinge, die man anwenden kann auf die Situation in der Gemeinde Thyatira. Wir wissen es aber nicht. Das sind Möglichkeiten, wie man Verbindungen ziehen kann. Letztendlich müssen wir den Text studieren und dann schauen, sind die Assoziationen, die wir mit diesen Begrifflichkeiten verbinden, finden wir diese Prinzipien auch im Text wieder? Und deswegen schlage ich vor, bevor wir uns da zu lange aufhalten, dass wir mal in den Vers 19 gehen. Hier haben wir die Lobrede von Jesus, die er an die Gemeinde adressiert. Und das heißt, ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Glauben und dein Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Die letzten Werke sind mehr als die ersten. Hier finden wir eine Beschreibung, die, wenn wir die Sendschreiben im Schnelldurchlauf lesen würden, die würde uns erinnern an das Sendschreiben in Ephesus. Da hat nämlich Jesus ganz zu Anfang dieser Gemeinde etwas gesagt und auch etwas Ermahnendes gesagt. Wer kann sich noch erinnern? Ja, nee, darauf möchte ich nicht hinaus. Ah, Hannah, genau. So ist das. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also wir sehen, dass die Gemeinde in Ephesus hat das Erste, hat sie verlassen und was jetzt später gekommen ist, ist schwächer. Und Jesus fordert auf, dann weiter, dass sie wieder die ersten Werke tun sollen. Und wir haben jetzt hier eine Gemeinde, die genau das Gegenteil ist von dem, was Ephesus abbildet, was Ephesus darstellt. Denn in Thyatira, ich bringe das immer durcheinander, Thyatira gibt es keine Stagnation. Dort ist genau andersrum. Das ist eine Gemeinde, die einen positiven geistlichen Trend hat. Auch wenn das nur ein kurzer Vers ist, müssen wir hier kurz verharren, weil wir dann sehr schnell dabei sind, zu lange oder zu sehr den Fokus auf das Negative zu haben und dann verpassen wir das Gute, was dort ist. Die letzten Werke sind mehr als die ersten. Was kann dieses Wort mehr bedeuten? Was heißt das, dass die letzten Werke mehr sind? Das kann zum einen quantitativ bedeuten, dass ihr einfach viel engagiert seid, dass ihr nicht wenig tut, sondern ihr seid eine Gemeinde, die wirklich auf jeder Ebene unterwegs ist und sich engagiert für das Reich Gottes. Nicht einseitig, sondern super vielfältig. Aber es kann auch qualitativ gemeint sein, dass die letzten Werke mehr sind als die ersten. In dem Sinne, dass sie noch mehr Jesus ähneln, dass sie an Treue zunehmen und dass sie an geistiger Qualität und an geistiger Kraft zunehmen. Dieser Begriff, der griechische Begriff mehr, der kann tatsächlich für beide stehen. Quantität, aber auch die Qualität. Und ich finde es interessant, dass wir, wenn wir langsam uns an diesen Text ranwagen, dass man sieht, dass es in der neutestamentlichen Zeit gab es wachsende Gemeinden. Das ist so eine. Es ist eine wachsende Gemeinde, es ist eine dynamische Gemeinde. Es ist eine Gemeindewachstumsgemeinde. Die war dafür bekannt, dass sie groß wurde und dass sie einen positiven Trend hatte mit einem sehr dynamischen Wachstum. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum Jesus bei dieser Gemeinde so viele Dinge aufzählt. Dieses "Ich kenne deine Werke" hören wir recht häufig. Und dann vielleicht noch ein oder zwei andere Dinge. Aber hier haben wir eine richtige krasse Aufzählung. Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und dein Ausharren. Ich befürchte, dass Jesus auch die Quantität herausstellen möchte. Ihr seid breit unterwegs und ihr seid eine wahnsinnig dynamische Gemeinde. Und ich finde es wichtig, hier zu erkennen, Jesus lobt Gemeindewachstum. Gemeindewachstum ist nichts Falsches. Dass etwas mehr wird, dass etwas groß wird und auch, dass etwas qualitativ stärker wird, das ist im Sinne Jesu. Es ist nicht das Ideal, dass immer alles, ich sag mal, komprimiert und klein bleibt, Hauptsache treu, sondern es darf gerne auch mehr werden. Das ist nämlich auch ein Prinzip des Reiches Gottes, dass es größer wird, dass es sich ausbreitet und eben nicht klein bleibt. Wir können manchmal in unseren Breitengraden, weil wir nicht so Erweckung erleben, dann trösten wir uns manchmal mit so Sätzen wie, ja, der Weg ist ja schmal und es kommen nur wenige ins Reich Gottes und deswegen ist es okay, dass wir so klein sind. Wisst ihr, was ich meine? Und dann, anstatt anders zu beten, einen anderen Fokus zu bekommen und eine Leidenschaft dafür zu bekommen, dass das Reich Gottes sich auch unter uns manifestiert und ausbreitet, begnügen wir uns mit unserem Status quo und versuchen, den noch irgendwie fromm zu legitimieren, dass wir ja nur so schwach sind. Aber ich denke, dass dieser Satz uns dieser Brief uns zeigt, Gemeinden damals, da war ja das Christentum nicht mehrheitsfähig. Das waren ja immer Außenseiter. Aber hier war eine Gemeinde, die war stark unterwegs. Und sie war nicht wie Ephesus, sondern die letzten Werke waren mehr als die ersten. Wisst ihr, was ich interessant finde? Diese Sendschreiben an die einzelnen Gemeinden haben ja alle Gemeinden bekommen. Das heißt, wenn jemand die Buchrolle bekommen hat, der Offenbarung, und dann wurde die in Ephesus abgegeben und dann auch in Thyatira, dann haben die alles natürlich gelesen, nicht nur ihr eigenes Sendschreiben. Bei ihrem eigenen sind sie natürlich stehen geblieben, aber haben weitergelesen. Dann stelle ich mir vor, wie eine Gemeinde in Ephesus dann liest, an Thyatira, an die Geschwister dort, ist eine Gemeinde. Oh, ist genau das Gegenteil von uns. Jesus hat uns massiv kritisiert, dass wir abgenommen haben, die erste Liebe verlassen haben, die ersten Werke nicht mehr tun. Und jetzt lese ich von einer Gemeinde da drüben, die machen genau das, was wir nicht tun. Und Jesus stellt das sogar heraus. Und er lobt das. Und ich frage mich, wie haben sich die Geschwister in Ephesus gefühlt, als sie über die Geschwister in Thyatira gelesen haben, dass sie ein krasses Wachstum haben und sie selber aber nicht. Dass bei ihnen der geistliche Trend stagniert und bei denen aber über die Wolken schießt. Ich glaube, wir machen uns darüber viel zu wenig Gedanken. Was kann in einer Gemeinde in Ephesus denn aufkommen, wenn sie sowas liest? Neid. Kennt ihr solche Gedanken? Wenn man so, wir viele, die hier sitzen zumindest, die ich kenne, sind ja nicht erst seit 2 Jahren Christen, sondern haben schon eine Geschichte, kennen auch unterschiedliche Gemeinden. Man hat so schon einiges durch, auch in Gemeinde, auch unterschiedliche Phasen. Und dann sitzt du in deiner Gemeinde und dann schielst du rüber und dann denkst du, ey, bei denen geht's ab, die haben Wachstum, da geht was. Und dann kommen solche Gefühle auf, so, oh, das hätte ich auch so gern. Und ich gönne das denen eigentlich gar nicht. Eigentlich müsste es bei uns sein und nicht bei denen. Und dann kann so ein Konkurrenzdenken aufkommen, dass ich auf einmal gegen welche bin, völlig unbegründet. Weil was können die dafür, dass es bei dir gerade so mau ist? Ja? Also, und mir zeigt dieser Brief, dass man das so liest, zeigt mir, wie möchte ich darauf reagieren, wenn ich Segen sehe in anderen Gemeinden. Wenn ich Segen sehe, den ich selber vielleicht in meinen eigenen Reihen vermisse. Neid sollte uns nicht kennzeichnen. Auch nicht Gleichgültigkeit, aber eine Hoffnung, eine Hoffnung. Ich möchte mich anspornen lassen, dass das, was bei denen wahr ist, auch bei mir wahr werden kann. Denn das sind ja keine Supermenschen in Thyatira. Und in Ephesus sind nicht besonders verdorbene Christen, sondern es sind Kategorie Mensch. Und das sind wir alle. Und derselbe Heilige Geist, der dort wirkt, kann auch hier etwas wirken. Also das möchte ich uns ans Herz legen, dass wenn wir sehen, dass eine Gemeinde wächst, dass wir oder dass eine Gemeinde stark wird, dass wir das schätzen, dass wir das würdigen und eigentlich mit Jesu Worten auch, dass wir bei Jesus einstimmen und sagen, ich lobe das, ich finde es gut. Weil wenn Jesus zu jemandem wertschätzend etwas sagt, dann möchte ich nicht daneben stehen wie der Verkläger und sagen, naja, aber das ist ein Problem. Sondern ich möchte dann genauso wie Jesus sagen, ich möchte mich auch darüber freuen, wie Jesus sich darüber freut. Und diese wertschätzenden Worte verlassen auch meine Lippen. Wertschätzung ist nicht etwas, was einfach ideell in unseren Köpfen ist. So wie wir das manchmal vielleicht in der Familie mit der Liebe tun. So, ich sage zwar niemals, dass ich meine Frau oder mein Ehemann oder meine Kinder liebe, aber ich liebe sie halt. Das wissen sie schon. Ja, weiß ich nicht, ob man das immer weiß. Ich glaube nicht. Wisst ihr, Gott liebt uns, aber er hat uns in Gemeinschaft gestellt, dass wir uns daran gegenseitig erinnern. Gott liebt dich. Gott ist mit dir. Sein Name ist über dein Leben ausgerufen, weil wir das vergessen. Deswegen muss man diese Worte auch sagen. Und Jesus ist sich nicht zu schade, gleich am Anfang diese Wertschätzung an diese Gemeinde zu adressieren. Und ich möchte damit einstimmen, wenn ich Gemeinden sehe, wo etwas Gutes läuft, dass ich sage, ich lobe das und ich freue mich darüber, dass Gott hier gegenwärtig ist in diesen Dingen, die hier zum Beispiel aufgezählt werden. Leider ist der Brief an dieser Stelle nicht vorbei. Das wollte ich gerade sagen. Oder? Wenn das ein Brief an die Christusgemeinde in Emmendingen wäre, würde ich hier stopp. So, fertig. Nee, eben nicht. Und zwar ein richtiger Löwenanteil des Briefes geht jetzt für ein anderes Thema drauf. Und das hat es ganz schön in sich. Und bevor wir uns Vers 20 durchlesen, bevor jetzt Jesus seine Kritik platziert, wir können bei positiven Entwicklungen in Gemeinden, wenn wir merken, boah, der Laden brummt, da ist Wachstum drin, da ist Qualität drin in dem, was wir tun, wir sind voll leidenschaftlich dabei und hier ist wirklich positives Feuer in dieser Gemeinde, dann kann es zu einer Dynamik kommen innerhalb von Gemeinde, wo man immun wird für Kritik. Man steht ja über den Dingen. Es läuft ja alles so gut. Ganz offenkundig sind wir erfolgreich mit dem, was wir tun. Ansonsten wäre das ja nicht so. Und jeder kann es sehen. Unser Ruf eilt uns voraus und alle reden über uns in diesen Tönen. Also Kritik nicht für uns. Und Jesus zeigt uns hier in diesem Brief, dass bei aller Freude über Gemeindewachstum, quantitativ und auch qualitativ, dass wir wachsam bleiben müssen für Negativeinflüsse unter uns. Und mit unter uns meine ich jetzt nicht allein jetzt als Christusgemeinde, natürlich wir auch. Ich würde auch sagen, wir haben einen positiven geistlichen Trend und wir haben ein schönes Wachstum. Aber dieser Brief zeigt mir auch, hab Acht, werd nicht zu stolz. Denn wenn da Dinge sind, die wirklich kritisch sind und die dann auch beim Namen genannt werden, kannst du dich nicht hinstellen und sagen, aber guck doch mal unsere Taufzahlen, unsere Mitgliedszahlen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann verstecken wir uns hinter unserem Erfolg und wir besprechen gar nicht die Kritik, die gerade im Raum ist, sondern wir versuchen diese Kritik irgendwie zu übertrumpfen mit völlig anderen Dingen. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das eine ist wahr, aber es ist auch gleichzeitig etwas sehr Kritisches in dieser Gemeinde wahr. Und so muss auch jede Gemeinde, die einen Höhenflug erlebt, wachsam bleiben. Dass man sich nicht überhebt, nicht hochmütig wird, sondern sensibel dafür bleibt, wo gibt es Negativentwicklungen unter uns, obwohl alles brummt und dynamisch ist. So, was ist passiert? Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und hier sehen wir jetzt eine sehr interessante Dynamik. Thyatira hatte zwar bessere Werke als Ephesus, eine ausgereiftere Liebe als Ephesus, die haben ja stagniert, aber dafür haben sie, was Glaubenslehre angeht, Kompromisse zugelassen, die Ephesus nicht zugelassen hat. Hier sehen wir, wie der Spieß umgedreht wird. Jetzt liest Ephesus den Brief und sagt, da hatten wir aber eine Stärke. Du hattest es vorhin zitiert. In Kapitel 2, Vers 2 im Sendschreiben an Ephesus sagt Jesus nämlich löblich über diese stagnierende Gemeinde: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Also das war eine Bibelgemeinde, die Epheser. Die Epheser waren sehr treu im Wort und haben es mit der Wahrheit nicht irgendwie lässig genommen, so lass mal fünf gerade sein. Nein, wir wollen unsere Bibel kennen und wir wollen die Wahrheit predigen. Aber an der Liebe mangelte es dann. Und da sehen wir irgendwie, die Thyatira wird im Prinzip der ganze Wind aus den Segeln genommen, dass sie überheblich über Ephesus werden können, weil sie jetzt merken, die machen etwas, was Jesus lobt, aber bei uns schräg ist. Was Thyatira macht, sie praktizieren eine falsche Toleranz. Und das sehen wir in diesen starken Worten, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Es geht nicht darum, dass du auf dieses Pferd aufspringst, dass du das, was sie sagt, dass du das für dich übernimmst, dass du sagst, das ist wahr und das glauben wir jetzt. Oder dass wir das Weib Isabel, wir werden gleich klären, was das überhaupt sein soll, dass wir das Weib Isabel zu unserem Pastor machen. Das ist nicht der Punkt. Aber du lässt es zu. Du lässt das einfach fahren. Du machst zwar dein Ding, du bist bekannt als Gemeinde für deinen Glauben und so weiter, aber da ist eine Strömung innerhalb deiner Gemeinschaft und das passiert nicht im Verborgenen, das ist dir bekannt, aber es gibt überhaupt keine Widerrede von dir und keine Intervention. Wer ist denn eigentlich Isabel? Also hier wird einfach so, als wenn jeder wissen würde im ersten Jahrhundert, wer das Weib Isabel ist. Wer ist das Weib Isabel? Also Isabel, der Name allein erinnert an die Königebücher und an die Frau von König Ahab. Und sie hat Propheten verfolgt, wollte Elia töten und hat auch das Volk Israel zum Götzendienst verführt. Also dafür ist Isabel bekannt. Und der Name Isabel wurde dann tatsächlich sprichwörtlich für Verdorbenheit und Bosheit, so wie du es eben gerade mit Judas gesagt hast. Wenn du heute jemanden Judas nennst, also du wirst nicht irgendwie, wenn du einen Sohn zur Welt bringst, so sagen, ach, das ist aber ein Judas. So, das ist keine gute Idee, weil jeder weiß, dieser Name steht für etwas und das macht man besser nicht. Und Isabel erinnert zumindest hier in diesem Kontext, erinnert sie an die alttestamentliche Geschichte, bitte. Das ist ein schöner Vergleich. Wir hatten es ja eben gerade mit der Lehre Biliams, wie du es gesagt hast. Im Sendschreiben an Pergamon in Vers 14 beschreibt Jesus, dass es dort sogenannte Nikolaiten gibt, also irgendeine geistliche Strömung. Die haben irgendwelche theologischen Fables und auch Irrwege. Und das heißt, dass sie an der Lehre Biliams festhalten. Und niemand geht beim Lesen davon aus, dass Biliam irgendwie dort ein Lehrer ist und seine Lehre dort verbreitet, sondern Biliam steht für etwas. Diese alttestamentlichen Bilder, sowieso, die Offenbarung ist voll von alttestamentlichen Bildern, die man sich erschließen muss, indem man wieder in die alte Geschichte hineinschaut und dass Jesus einen Link schlagen möchte zu dem, was in der Geschichte passiert ist. Das wiederholt sich hier wieder und so wird sehr wahrscheinlich es sein, dass in der Gemeinde Thyatira keine Frau ist, die Isabel heißt, sondern Jesus will auf etwas aufmerksam machen, was genauso, intrigant ist wie die Isabel, die ihr falsches Spiel spielt und das inmitten des Volkes Gottes und versucht, Dinge kaputt zu machen, die Gott nicht im Sinn hat. Deswegen hat es einige dazu geführt, zu überlegen, ist es tatsächlich eine Frau? Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, wer das sein soll. Es gibt sogar die Theorie, dass Lydia aus Thyatira dieses Weib Isabel sein soll. Fragt mich nicht, wie man auf solche hirnrissigen Ideen kommen kann, nur weil es nochmal diesen Begriff gibt in der Bibel. Ja, dann ist das die. Ist ein bisschen billig. Einige denken, das ist vielleicht die Frau vom Pastor gewesen, der nicht Einhalt geboten wurde. Keine Ahnung. Es kann tatsächlich eine Person sein, eine Frau in der Gemeinde, die dann mit dem Begriff Isabel dann beschrieben wird. Oder es kann auch eine Gruppe sein. Es kann sein, dass es ein Codewort ist, einfach für eine Gruppe, die innerhalb der Gemeinde aktiv ist. Zumindest ist es sehr vermutlich so, dass es Menschen sind oder eine Person, die einen großen Einfluss hat, und zwar einen negativen Einfluss, einen verderblichen Einfluss, ähnlich wie für die Gläubigen im Alten Testament. Welche Folge hatte der Einfluss von Isabel, beziehungsweise welche Folgen hatte die falsche Toleranz der Gemeinde Thyatira? Weil zuerst sagt ja Jesus nicht, was ich gegen das Weib Isabel habe, sondern ich habe etwas gegen dich als Gemeinde. Du übst falsche Toleranz gegen Isabel. Welche Folgen hatte das? Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und dann heißt es später in Vers 23, und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Ihre Kinder. Vers 20, meine Knechte werden verführt und ihre Kinder. Wir sehen hier, dass Isabel an Einfluss in der Gemeinde gewinnt. Dadurch, dass man eine falsche Toleranz an den Tag legt innerhalb von Gemeinde, schart sie Menschen um sich, die Jesus als seine Knechte bezeichnet. Seine Diener oder seine Sklaven, wenn man es ganz wörtlich übersetzt. Und sie zeugt geistliche Nachkommen. Also ihre Kinder heißt nicht, dass es geht hier nicht um Babys. Es geht hier um geistliche Prinzipien. Und sie hat eine Gefolgschaft, sie hat Nachkommen, die ihr folgen und das inmitten der Gemeinde. Und diese Nachkommen, ganz explizit heißt es hier, sie werden verführt, Unzucht und Götzenopfer. Und hier haben wir Stichworte, die wir auch in Pergamon schon gelesen haben. Die Lehre Bileams hat genau dasselbe bewirkt. Auch eine Irrlehre in der Gemeinde, die auch diese zwei Dinge hervorgebracht hat in der Gemeinde. Götzenopfer und Unzucht, was so viel bedeutet wie sexuelle Freizügigkeit, dass es eben nicht mehr nach den moralischen Standards Jesu gelebt wird. Und zum anderen Götzenopfer. Da geht es jetzt nicht einfach nur darum, ein Stück Fleisch zu essen, was für einen Götzen bestimmt ist, sondern es geht darum, dass man nicht mehr integer ist, dass man nicht mehr allein Jesus feiert, sondern dass man religiös auch korrupt wird, dass man andere Glaubenssysteme irgendwie als gleichwertig neben sich anerkennt und sogar vielleicht in dieses Spiel einsteigt und Gott am Ende untreu wird. Also es geht auch darum, dass man die reine Lehre Jesu nicht mehr glaubt, sondern sich auf allen möglichen Plätzen tummelt und keinen klaren Weg mehr hat in Christus als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil alles andere kann ich auch noch irgendwie mitmachen. Die Gradlinigkeit ist aus der Gemeinde rausgekommen. Und das sind die Folgen, wenn man bei solchen negativen, schwerwiegenden Einflüssen einfach nur schweigt, wenn man sie einfach nur machen lässt. Und das finde ich krass. Ich finde es heftig, wie Jesus das sagt. Er sagt nicht, ich habe gegen euch, dass ihr da mitmacht, sondern dass ihr das seht und einfach nichts tut. Dass ihr die Hände in den Schoß legt und sagt, naja, Das geht alles unter diesen Deckmantel unserer Gemeinde. Das ist alles möglich. Und das ist für Jesus ein Problem. Ja, Gott verwendet sehr sexuallastige Sprache. Ich weiß, es ist jetzt heikel, ja? Aber Gott verwendet sehr viel Begriffe aus der Sexualität, um die Treue oder Untreue zu ihm zu beschreiben. Warum? Das ist jetzt eine Möglichkeit, das zu erklären. Ja, das steht nicht irgendwo, aber eine Möglichkeit ist, weil jeder von uns weiß, wie stark diese Hingabe und Leidenschaft ist zueinander zwischen Mann und Frau, weswegen er diese Leidenschaft auch selber für sich in Anspruch nimmt zu seinem Volk. Auch ich bin eifersüchtig, ich bin ein eifernder Gott, ich liebe dich mit ganzem Herzen und ich will dich für mich haben und ich möchte, dass du diese Leidenschaft auch für mich verspürst. Und die größte Art der Leidenschaft, die ein Mensch physisch verspüren kann, oder zumindest oft, die meisten, ist halt sexueller Natur. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum diese Sprache verwendet wird. Jetzt zu deiner Frage, wie das jetzt hier zu verstehen ist. Ist das eine geistliche Unzucht, also eine Untreue Gott gegenüber, oder eine wirklich tatkräftige physische, ethische Unmoral oder Unethik, Unmoral, kann ich nicht sagen. Ich neige dazu zu sagen, ich brauche mich nicht entscheiden, meistens ist beides der Fall. Interessant ist das 1. Korinther. Im 1. Korintherbrief haben wir ähnliche Thematiken, dass der Götzenkult akzeptiert wird, Götzendienst betrieben wird und sexuelle Unmoral ein Riesenthema dort ist. Diese zwei Themen werden dort sehr intensiv behandelt. Und ich sage euch mal meine Beobachtung. Dort, wo Menschen anfangen an der Lehre Gottes zu schrauben und die, ich sag mal, dogmatischen Standards zu glätten, ist meine Beobachtung, die ist nur subjektiv, aber meine Beobachtung ist, dass dort auch sexuelle Freizügigkeit Einzug hält. Und dass dann Treue innerhalb der Ehe nicht ganz so groß geschrieben wird, ist meine Beobachtung. Und schaut in unsere kirchliche Landschaft, dort, wo es ein liberales Verständnis vom Evangelium von Gott gibt, hast du allermeistens, ich möchte nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber allermeistens auch eine sehr laxe Handhabe, was das Thema Sexualität angeht. Bitteschön. Genau, wir wissen nicht, was sie erzählt haben, wir wissen nicht, was sie im Konkreten getrieben haben. Das können wir nicht rekonstruieren. Tatsächlich nicht. Das ist das gleiche Problem bei den Nikolaiten. Niemand kann mit Gewissheit genau sagen, das ist deren Theologie. Man sieht nur die Frucht. Und das reicht meistens aber schon. Absolut. Das ist der Fokus von Jesus. Ihm geht es nicht darum, ihr, liebe Gemeinde, die so dynamisch unterwegs ist, ihr müsst die Welt retten oder eure Stadt retten und jeden Einfluss bekämpfen, der in der Stadt ist und dagegen angehen. Das ist nicht der Punkt, sondern in eurem Machtbereich, sage ich mal, dort, wo mein Name ausgerufen wird, dort kann man nicht einfach sagen, das ist alles egal oder hier geht irgendwie alles, sondern es gibt schon klare Standards, die ich setze. Wir wissen nicht, was sie ganz genau gesagt haben oder was sie praktiziert haben. Aber auf eine Frage möchte ich gerne noch mit euch eingehen, die uns dieser Vers stellt. Mit welchem Mittel werden die Kinder Gottes denn verführt? Also nicht, was wird gesagt, sondern durch welche Mittel kommt Isabel mit ihrer Gefolgschaft zum Ziel? Genau, wir haben einmal das Prophetische und genau. Und die Lehre, diese zwei Begriffe in Vers 20. Also sie tritt als Prophetin auf und sie lehrt. Prophetie und Lehre. Das ist einfach für mich wichtig, mal innezuhalten. Die kommt nicht irgendwie sonderlich daher, sondern übt Dinge aus, die in der Gemeinde auch gefördert werden sollen. Das Prophetische und dass wir auch lehren sollen in der Gemeinde. Das sind alles Dinge, die in der Gemeinde geschehen sollen. Und ich sage mal, diese Instrumente wählt sie persönlich für sich, um Menschen von Jesus abzuziehen in ihre Nachfolge. Und das zeigt mir, wenn sie auf der prophetischen Ebene und auf der lehrmäßigen Ebene in der Gemeinde Menschen zu Fall gebracht hat, dass es einen ganz spezifischen Mangel auch gab innerhalb der Gemeinde von Thyatira. Was kann das sein? Wenn hier jemand falsch prophetisch unterwegs war, was fehlt dann der Gemeinde? Ganz genau, die Gabe der Geisterunterscheidung. Okay, das wär mein Lösungsansatz für das Prophetische, dass dort keine hinreichende charismatische Begabung war an Geisterunterscheidung. Aber ich glaube, dass es nicht nur dieser Teil war, sondern der Aspekt, dass sie durch Lehre Menschen weggezogen hat, zeigt mir, dass es an mutigen, lehrbegabten Ältesten, du hast eben gerade von Vorstehen gesprochen, dass es keine Ältesten dort gab, vielleicht gab es Älteste, aber sie haben zumindest in diesem Sektor einfach gewähren lassen und haben nicht eine klare Linie gezogen und auch gesunde Lehre gebracht. In Titus, das ist ein Vers, der mich oft beschäftigt und den ich auch zutreffend finde für diese Situation in dieser dynamischen Gemeinde, Titus 1, Vers 5 und 9 heißt es, da weist Paulus den Titus zu folgendem an. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Hier ist ein Mangel in der Gemeinde und den sollst du ausfüllen. Wie wird dieser Mangel ausgefüllt? Indem Älteste eingesetzt werden. Und dann wird beschrieben, wie die unterwegs sein sollen, wofür sie bekannt sein sollen. Und dann wird diese, ich sag mal, Liste der Qualifikation abgeschlossen mit folgenden Worten. Der Älteste, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, zu ermutigen und zu stärken, als auch die Widersprechenden zu überführen. Dazu sind Leiter eingesetzt, dass sie den Mangel ausfüllen und auch eine Weisung geben. Und wenn dort widersprechende Wortmeldungen sind, da geht es jetzt nicht um jedes einzelne Detail, ja, sondern bei solchen großen Linien sind Älteste dazu eingesetzt, dass sie auch eine Klarheit herbeiführen und dass sie Unruhestifter auch die Tür weisen. Ja? Und das mangelte hier. Es gab keinen Mut, sich mit der Lehre auseinanderzusetzen in einer Weise, dass man dann auch hier trennt. Hier geht es in diese Richtung und das geht leider Gottes in diese Richtung. Für mich ist es an dieser Stelle auch wichtig festzuhalten, es geht bei den Themen, die die Sendschreiben immer wieder behandeln, geht es nicht einfach nur oder geht es nicht um jeden möglichen Fehler, den man in seinem Glaubenssystem haben kann. Unser gesamtes erkennendes Stückwerk. Niemand hat von uns den ganzen Kuchen. Und wir alle, die wir hier sind, sind auch nie und nimmer 100% uns einig in jeder einzelnen Glaubensfrage. Auch Dinge, die ich sage, da denkt ja auch noch manchmal, ich hatte es letztens im Wachstumspfad, das fand ich ganz spannend, ich habe dann so gesagt, so über eine Sache, was ich so denke, wir sind so spontan ins Gespräch gekommen und dann sagte ein Besucher, nee, das sehe ich anders. Dass ich, hoppla, ja, es war gut, es war okay, ja. Es ging jetzt nicht um das, worum es hier geht. Ja? Es geht nicht um, bin ich Gott treu oder untreu? Verliere ich mich in sexueller Freizügigkeit oder nicht? Das sind, ich sag mal, die großen Themen. Ethik und die Lehre über Gott, die Lehre über das Evangelium. Dort werden immer wieder ganz, ganz scharfe Linien gezogen. Aber es kann nicht darum gehen, dass wir bei allem, was uns irgendwie komisch vorkommt oder andersartig klingt, dass wir da gleich dann die Kalaschnikow rausholen. Darum geht es hier nicht. Ich habe noch eine abschließende Frage, bevor wir weitergehen. Und dann müssen wir auch weitergehen. Was glaubt ihr, was kann eine wachsende Gemeinde, und das ist ja so eine Gemeinde, was kann eine wachsende Gemeinde motivieren, solche Kompromisse zu machen? Das Wachstum ist dann gefährdet, wenn man konsequent ist. Will ich die Diskussion oder ein volles Haus? Ja. Spannende Formulierung. Ja, ist aber, wir wissen nicht, was die dazu getrieben hat. Aber man muss sich selber die Frage stellen, weil man kann selber in so einem dynamischen Prozess sein und dann merken, wir machen Kompromisse. Warum machen wir sie? Mhm. Es ist ein spannender Punkt, dass damals, wenn ich am Götzendienst teilgenommen habe, dass mir auch die Gesellschaft offener stand. Ja, es war ja nicht so wie hier, dass Religion Privatsache war, sondern das war ein öffentliches Geschehen, wo man auch Beziehungen geknüpft hat. Das ist ein interessanter Punkt. Du und dann du. Es ist ein interessanter Punkt, weil wir haben, also dass vielleicht Isabel gut gestartet hat und es danach so einen Switch gab, dass der Umgang, meinst du, mit dieser Veränderung dann auch schwer ist, für innerhalb der Gemeinde dann damit richtig umzugehen. Wir haben ja in dem Sendschreiben davor von Bileam gelesen. Und wenn du dir die Geschichte dort anschaust, dann haben wir auch einen Bileam, der ja durchaus auch gute Worte zu sagen weiß, der von Gott gehört hat und Dinge gesagt hat, aber am Ende im Prinzip das Ende von der Geschichte ist, Bileam, den kannst du eigentlich nicht über den Weg laufen und der hat mehr Ärger gebracht für das Volk Gottes als Segen. Also das ist ein interessanter Punkt. Ja? Die Veränderung innerhalb von einem, das sind ja nicht einfach irgendwelche Gebilde, das sind Menschen in der Gemeinde, die miteinander interagieren. Und wie geht man dann damit um? Mit solchen krassen Veränderungen dann innerhalb der Gemeinschaft, dass Leute dann auf ganz verrückte Ideen dann auf einmal kommen. Was wir auf jeden Fall hier sehen können, ist, auch wenn es uns schwerfällt, Toleranz und Relativismus ist Jesus immer schon ein Dorn im Auge gewesen. Aber so klar dieses Wort auch ist, und es wird auch gleich noch klarer, dürfen wir Folgendes jetzt nicht verpassen. Jetzt lass uns mal weiterlesen, Vers 21 bis 23, was Jesus hier auch zu dieser Isabel sagt. Oder über sie sagt, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, man denkt, dass das Krankenbett gemeint ist, und die, welche Ehebruch mit ihr trieben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Was wir hier sehen in Vers 21 ist, dass Jesus sowohl geduldig ist als auch konsequent. Beides, ja. Es ist ganz klar, in welche Richtung Jesus geht, aber mir gefällt, dass Jesus hier Zeit zur Buße einräumt. Und das ist für uns wichtig zu hören, gerade wenn wir wahrheitsliebende Christen sind. Ja, das ist auch nicht jeder gleich so unterwegs. Ja, der eine ist von seinem Naturell eher so harmonisch unterwegs, der andere ist eher, nee, ich brauch's markig und kantig. Ja, aber gerade die sehr wahrheitsliebend sind, müssen das hören. Ja, Jesus ist sehr klar. Jesus wird auch gleich konsequent sein, aber er lässt Zeit. Und es gibt so manchen Christen, der ist ein erbarmungsloser Geisterjäger. Wenn du aber nicht bei drei auf meinem theologischen Baum sitzt, ja, dann ist finito. Und dann müssen wir uns bei aller Wahrheitsliebe auch immer wieder prüfen, haben wir auch Zeit gelassen? Geben wir dem Menschen auch die Zeit zum Umdenken? Ich finde interessant, ich kann das theologisch noch nicht ganz zu Ende denken, aber Jesus gibt ihr so eine Möglichkeit, dass sie da zu einer Umkehr kommt, wo man eigentlich denkt, ey, wer so unterwegs ist, das ist doch alles vorbei, ist alles fertig. Hey, wenn schon jemand Weib Isabels genannt wird. Liebe Ehemänner, nennt eure Frau niemals so. Wow, aber Jesus gibt Zeit. Aber Jesus scheut sich auch nicht, die Zeichen der Zeit zu deuten und auch die Zeichen des Unwillens konsequent zu beantworten. Und da müssen sich wiederum die harmoniebedürftigen Christen sich von Jesus herausfordern lassen. Die Zeit heilt nicht alles bei solchen krassen Differenzen. Da passt es nicht einfach, den Deckmantel des Schweigens und der Nächstenliebe auszubreiten und über alles zu legen. Alles geht, wir lassen halt Zeit. Und es gibt gar nicht einen Endpunkt. Bei Jesus gibt es den schon. Jesus gibt Zeit, ja, aber irgendwann ist dann auch ein Punkt gesetzt. Und dann wird Jesus auch konsequent sein. Ein Bibelkommentator, Dennis Johnson, schreibt dazu, Jesus toleriert keine Toleranz,
die alles unkritisch toleriert und so die Schlange gerade dazu einlädt, den Leib Christi zu vergiften. Puh, krasses Wort, noch einmal. Jesus toleriert keine Toleranz, die alles unkritisch toleriert und so die Schlange gerade dazu einlädt, den Leib Christi zu vergiften. Jesus setzt irgendwann einen Punkt. Bitte. Es gibt eine Konsequenz, richtig. Und er hält im Prinzip der Gemeinde auch vor, ihr seid nicht bereit, Konsequenzen zu ziehen, weswegen ich gefragt bin, Konsequenzen zu ziehen. Bitte. Und weil Jesus das ein Dorn im Auge ist, sehen wir hier auch, dass Jesus gefährlichen Einflüssen auch ein sehr dramatisches Ende setzt. Wir wissen nicht, was das am Ende genau bedeutet. Hier wird von Krankheit geschrieben und von Tod, aber wir wissen nicht ganz genau, wie sich das dann zugetragen hat, wie sich das dann auch gezeigt hat, dass Jesus eingegriffen hat. Aber eins wissen wir, es heißt in Vers 23, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Jesus setzt ein Ende mit dem Ziel, dass an Gottes Eingreifen in dieser Gemeinde alle Gemeinden die Heiligkeit Jesu kennenlernen. Das ist schon echt eine harte Packung. Jesus handelt an dieser Gemeinde, die ja bekannt ist für ihre Dynamik und für ihre Stärke. Und jetzt wird Jesus so drastisch sein müssen, dass alle Gemeinden an dem Beispiel dieser dynamischen, wachsenden Gemeinde erkennen werden, dass Jesus nicht nur für Wachstum ist, sondern auch für Heiligkeit. Flammende Augen, ja, das ist vielleicht das Stichwort. Und dass er im Ofen steht, so diese Kompromisslosigkeit, wie diese Freunde von Daniel in diesen Feuerofen geworfen sind und gegen die Welt sich gestellt haben und gesagt haben, wir bleiben Jesus treu oder wir bleiben dem Herrn treu. Und ich finde interessant, was Jesus hier beschreibt, was die Gemeinden erkennen sollen. Die sollen nicht irgendetwas erkennen, sie sollen erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Ich glaube, dass Jesus damit etwas im Sinn hat, wenn er das so beschreibt. Ich glaube, er möchte seine Autorität festigen und in dem Leser auch Gottesfurcht aufkeimen lassen. Warum sage ich das? Diese Worte, die Jesus hier wählt, die klingeln bei jedem, der das Alte Testament kennt. Im Jeremia, Kapitel 17, Vers 10 heißt es, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Und zwar, um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Das ist genau das, was wir hier lesen. Und wenn du das ganze Alte Testament durchforscht, nach dieser Phrase Herz und Nieren, dann kommt Folgendes raus. In Jeremia 11, Vers 20 heißt es, der Herr, Jahwe steht hier übrigens, ja, der Herr der Herrscharen richtet gerecht und prüft Herz und Nieren. In Jeremia 20, Vers 12 wird gesagt, dass der Herr der Herrscharen den Gerechten prüft und er sieht Nieren und Herz und er wird sich an seinen Feinden rächen. In Psalm 7, Vers 10 ist es der gerechte Gott, der Herz und Nieren prüft. Und in Psalm 26, Vers 2 heißt es, Jahwe, der Herr, läutert Nieren und Herz. Was Jesus hier sagt, ist, ich bin nicht einfach irgendwer. Ich bin der Gott des Alten Testaments. Ich bin Jahwe. Und möchte der Gemeinde mächtig ans Herz drücken, ich bin der, der Herz und Nieren im Alten Testament geprüft hat. Ich bin nicht einfach nur irgendwie so ein kleiner Prophet, der jetzt hier zu euch spricht, sondern Jahwe selbst spricht zu euch. Ich bin Teil des dreieinigen Gottes. Das ist übrigens interessant, wenn ihr in Vers 28 und Vers 29 mal schaut. Dort sehen wir die Dreieinigkeit übrigens. Meinem Vater, ich und der Geist, wie Jesus hier die Dreieinigkeit ins Spiel bringt. Jesus will damit seine Autoritätsstellung in der Gemeinde festigen und zeigen, ich handle mit einer Autorität des Alten und Neuen Testaments. Ich bin es, der die Herzen kennt. Und deswegen werde ich drastisch handeln, damit alle Gemeinden erkennen, mit wem sie es hier zu tun haben, der den Gemeinden hier schreibt. Und dass die Dinge nicht egal sind, was wir glauben, wie wir leben, sondern dass es im Reich Gottes Dinge gibt, die etabliert sind. Und ich habe ein Herz dafür, dass die Gemeinde auch treu ist in diesen Dingen und nicht fünfe gerade sein lässt. Vers 24, wir gehen weiter. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Also Jesus wendet sich jetzt den Treuen in der Gemeinde zu und die Gemeinde selbst, und hier sehen wir das, die hat sich nicht einfach vereinnahmen lassen von dieser Theologie, von diesen prophetischen Worten, die Isabel dort geschwungen hat. Sie lebt das nicht aus und sie haben die sogenannten Tiefen des Satans nicht erkannt. Das ist spannend, dieser Begriff. Was bedeutet denn das eigentlich, die Tiefen des Satans? Und wer nennt das so? Jesus sagt das ja. Die Tiefen des Satans habt ihr nicht erkannt, wie sie es nennen. Man ist sich nicht so ganz einig, was das bedeuten kann. Ich sage euch mal nur geschwind Möglichkeiten. Es kann sein, dass Jesus hier sarkastisch spricht, so dass sie meinen, tiefe Erkenntnis Gottes zu haben, und der das dann einfach umdreht und sagt, das sind die Tiefen des Satans, die sie dort ergründen und nicht noch mehr von Gott erkennen. Dann sagen einige, wahrscheinlich ist kein Sarkasmus drin, sondern es wurde tatsächlich, das, was dort gebracht wurde, wurden sozusagen die Mysterien, die Tiefen Satans von anderen bezeichnet, wie sie es nennen. Also Leute innerhalb der Gemeinde haben schon darüber gesprochen, was dort passiert, und haben das als Fremdbezeichnung gewählt, das, was Isabel und ihre Gefolgschaft dort weitergibt. Oder es ist tatsächlich die offizielle Bezeichnung, die Isabel und die Freunde von ihr diesem Lehrgebäude gegeben haben, dass sie das Mysterium Satans erforschen. Und da können wir vielleicht auch einen Link bekommen. Es gibt auch in christlichen sektierischen Gruppen, gibt es auch, ich sag mal, so ein gewisses Geheimwissen über die dämonischen Sphären. Dass auch esoterische Praktiken in Gemeinde hineinkommen und man versucht dann auf esoterische Art und Weise Gottesdienst zu betreiben. Dass magische Elemente hineinkommen in das Kirchliche und dass magisches Denken dann Menschen beseelt, wenn sie anderen Menschen dienen, wenn sie für andere Menschen beten, dass das dann wenig mit dem Beispiel Jesu und der Apostel zu tun hat, sondern vielmehr mit Praktiken aus der Esoterik. Das ist natürlich ein spannender Bereich, wo man jetzt reingehen könnte, aber wir werden jetzt die Tiefen Satans nicht erkennen an dieser Stelle. Man weiß nicht ganz genau, was gemeint ist. Aber auf jeden Fall sagt Jesus diesen treuen Leuten, dass er keine andere Last auf sie kommen lässt. Ich werfe keine andere Last auf euch. Ich habe mich gefragt, Jesus, was ist denn die andere Last? Wenn es eine andere Last gibt, dann gibt es ja eine vorherige Last. Und ich kann es nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber vielleicht meint Jesus die Last, dass an Thyatira alle Gemeinden Jesu Heiligkeit kennenlernen müssen und auch seine Erziehungsmaßnahme. Denn das ist auch eine Last, die eine Gemeinde dann trägt, wenn sie merkt, Gott musste hier reinigend mit Feuerflammen durch diese Gemeinde gehen, und wir haben hier einen Läuterungsprozess erlebt, der war nicht lecker, der war schmerzhaft, und alle Gemeinden haben das an uns erkannt. Und ich befürchte, dass er das als Last beschreibt. Ja, ihr seid eine dynamische, wachsende Gemeinde, aber ich muss das um euretwillen tun, aber ich werde keine andere Last euch noch aufbürden. Das ist das Einzige, womit ihr leben müsst, mit dieser Konsequenz, dass es zu diesem krassen Cut kam innerhalb eurer Gemeinde. Und dann die letzten Verse. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und zu guter Letzt sagt er ihnen, dass sie festhalten sollen, bis Jesus kommt, und sie Jesu Werke bewahren sollen bis ans Ende. Also das Ende und Jesu Wiederkunft. Das ist alles für Jesus derselbe Zeitpunkt. Haltet fest, bis ich komme, und meine Werke bewahrt bis ans Ende. Ich finde interessant, es ging am Anfang in Vers 19, ich kenne deine Werke. Und in Vers 22 heißt es, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Aber jetzt sagt in Vers 26 Jesus, du sollst bis zum Ende deine Werke bewahren. Das sagt er nicht. Jesus differenziert hier und sagt, du sollst meine Werke bewahren. Das ist ganz interessant. Er spricht erstmal von ihren Werken, und die Werke, die wir tun, das, was wir im Glauben tun, das ist für Jesus nicht egal. Die ganzen Sendschreiben sind voll davon, von unseren Werken. Und Jesus analysiert das auch, was wir tun. Aber er differenziert das hier ganz fein und zeigt, ich werde mein Gericht sprechen auf Grundlage der Werke, die getan wurden, weil die Werke ein Indikator dafür sind, was bei dir Platz genommen hat. Sie zeugen davon, was in dir ist. Aber so wichtig auch die Werke sind, die wir tun und die wir bringen, sie sind niemals der Grund für unsere Rechtfertigung vor Gott und unsere Annahme bei Gott. Deswegen sagt er, deine Hoffnung sind nicht deine Werke. Deine Hoffnung, um es mal auf die Spitze zu treiben, ist nicht dein Gemeindewachstum in dieser Gemeinde. Denn am Ende zählt nicht dein Wachstum, sondern am Ende zähle ich. Meine Werke, die ich getan habe, an denen musst du dich festhalten. Deine Werke, die du tust, sind wichtig und gut, und ich lobe sie, aber sie entspringen ja aus meinen Werken, und die musst du festhalten. Allein Jesu Werke können uns am Ende halten und auch bewahren. Und dann ganz zum Schluss, in den letzten Worten, wir haben es eben gerade schon gehört mit dem Morgenstern, aber vorher sagte er etwas, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Wir haben leider zu wenig Zeit. Aber was hier Jesus macht ist, er zitiert förmlich Psalm 2. Psalm 2 ist eigentlich über Jesus geschrieben, wie der Vater seinem Sohn Macht gibt, Herrschaft über die Nationen, um genau so zu regieren, wie es hier beschrieben steht. Und Jesus sagt, wenn du das bewahrst, was ich getan habe für dich, dann werde ich dir Anteil geben an dieser Herrschaft. Ich werde dir du wirst gemeinsam mit mir regieren, du wirst gemeinsam mit mir auch das Urteil sprechen über die Nationen. Wir werden teilhaben an der Herrschaft Jesu. Warum? Weil uns der Morgenstern gegeben wird. Und der Morgenstern, so denke ich, steht für Jesus selbst. In Offenbarung 22, Vers 16, okay, ist jetzt schon spät, beschreibt Jesus sich selber als den Morgenstern. Du hast Anteil an mir, und deswegen hast du auch Anteil an meiner Herrschaft. Der finale Gedanke, warum sagt Jesus das so ganz zum Schluss? In 1. Korinther 6, Vers 2 bis 3 kommt jetzt genau der Gedanke, den du vorhin gebracht hattest. Ich glaube, Jesus sagt, wenn ihr bis zum Schluss aushaltet und gemeinsam mit mir die Nationen richtet, wie viel mehr sollt ihr die Belange in der Gemeinde ordnen, die jetzt hier gerade für Unruhe sorgen. Und genau dieses Bild verwendet Paulus in der Gemeinde in Korinth, wenn er sagt, 1. Korinther 6, 2 bis 3, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Genau das Thema. Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Und ich glaube, dass Jesus ihnen eine Perspektive zeigen möchte, welche Berufung wir als Kinder Gottes haben. Dass wir nicht duckmäuserig sein sollen. Wir sollen nicht alles über uns ergehen lassen, sondern wir haben den Herrn auf unserer Seite. Wir sind verbunden mit ihm und in der Ewigkeit werden wir die Nationen mit ihm richten. Hallo? Jesus teilt hier seine Herrschaft gemeinsam mit uns und möchte der Gemeinde auch damit etwas Deutliches kommunizieren. Vermute ich, so wie Paulus das den Korinthern gesagt hat, hier sind echt unordentliche Dinge. Lass die nicht einfach so fahren. Wir haben eine heilige Berufung in der Zukunft und das sollte Auswirkungen haben auf euer Leben jetzt in der Gemeinde.